HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Kunst ist gefragt wie nie zuvor. Das zeigt nicht zuletzt die größte Van Gogh-Ausstellung, die es in Frankfurt je gab. Der weltweite Kunstmarkt boomt. Millionen strömen in Museen, Galerien oder auf Kunstmessen. Das Angebot ist gigantisch. Die Preise gehen nach oben. Und es könnte so weitergehen, sagt Kunstökonom Magnus Resch.
Preise werden noch höher werden. Wir werden in unserer Lebenszeit werden wir noch das 1 Milliarde teure Kunstwerk erleben.
Woran liegt das? Sind es die niedrigen Zinsen, die Investoren in die Kunst treiben, oder geht es bei diesen Investments um ganz andere Dinge? Der Kunstmarkt ist unser Thema in H-Info Wirtschaft. Jedes Jahr veröffentlicht die Ökonomin Claire McAndrew den Kunstmarktreport im Auftrag der Messe Art Basel und der Schweizer Bank UBS. Er versammelt alle nur verfügbaren Daten, die vor allem aus Befragungen stammen. McAndrew kommt zu dem Ergebnis:
One of the defining trends of the last few years, and you've seen it in the reports, is that the high end is doing better than the middle and low ends.
Einer der entscheidenden Trends der vergangenen Jahre ist, dass das obere Segment des Kunstmarktes sich besser entwickelt als das mittlere oder untere, sagt sie. Markus Resch, Professor für Kunstökonomie an der Columbia University in New York, bestätigt diesen Trend.
Die Preise im oberen Segment des Kunstmarktes steigen rasant, während der Rest des Marktes ganz weit abgekoppelt von der Spitze so langsam vor sich her dümpelt.
Robert Ketterer, Deutschlands umsatzstärkster Kunstauktionator aus München.
Der deutsche Kunstmarkt ist sicherlich kein kleiner und wir sind also auch schon im 100-Millionen-Bereich. Aber wenn Sie alle Galerien in Deutschland zusammenzählen, die Umsätze aller Galerien, aller Kunsthändler und aller Auktionen, dann ist es etwa so viel, wie die größte Galerie der Welt in New York, Gagosian, Umsatz macht.
Jürgen Golz, Messedirektor der Discovery Art Fair in Frankfurt.
Ich weiß, dass es sogenannte Durchlauferhitzer gibt. Da braucht man einen Künstler, man braucht einen Journalisten, man braucht einen Museumsdirektor und man braucht einen Sammler. Die können den Preis in die Höhe treiben.
Was sagt dieser Befund dem Kunstwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Ulrich?
Das sagt einerseits mal aus, dass der Kunstmarkt ein sehr globalisierter Markt ist, sodass also viele Akteure, die nicht Global Player sind, sehr unter Druck geraten. Und zum anderen sagt es vielleicht etwas darüber aus, dass im Kunstmarkt vielleicht fast noch mehr als in vielen anderen Märkten das Prinzip gilt, the winner takes it all. Also wer schon groß im Geschäft ist, wird tendenziell noch größer im Geschäft, weil die Kunden da am meisten Vertrauen haben. Also die glauben einfach, dass so eine große Galerie eben die besten Künstler unter Vertrag hat und das beste Netzwerk hat, um die nächste Generation der besten Künstler wieder zu entdecken, dass also das Geld da am besten angelegt ist.
Im vergangenen Jahr hatte der Kunstmarkt inklusive Auktionen und Galerieverkäufen weltweit einen Umsatz von gut 67 Milliarden Dollar. Das waren 9% mehr als im Jahr davor. Die Zahl der verkauften Kunstwerke ist um 9% gesunken. Es wird also weniger Kunst verkauft, dafür steigen die Preise. Es ist ein Konzentrationsprozess im Gange in der Kunstindustrie, wie dieser Markt von Claire McAndrew auch genannt wird. Susanne Pfeffer, Leiterin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt.
Ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich der Kunstmarkt in dem Sinne verändert, dass sehr viele Menschen, die eigentlich von den Krisen profitiert haben, jetzt mittlerweile in Kunst investieren als eins der verschiedenen Möglichkeiten, wenn man Geld hat, es anzulegen und dementsprechend doch sehr stark auf sehr sichere Positionen setzen, die dann eher in den größeren Galerien oder in diesem Segment anzuordnen sind.
Der New Yorker Professor Magnus Resch.
Es gibt einmal das Top-End-Segment, wo 25 Künstler den Markt dominieren und es in die Zeitungen schaffen, die Rekordpreise schaffen und für Aufmerksamkeit erzeugen. Und dann gibt es den ganzen Rest, wo 99,9% aller anderen Künstler und Galerien drin sind. Also wir haben in der Spitze haben wir 5 Galerien, 25 Künstler und vielleicht 10 Museen, die den Markt definieren. Und darunter kommen alle anderen.
Zu den Top-Galerien zählen Zwirner oder Gagosian in New York, Chantal Crousel in Paris oder Sprüdmagers in Berlin. Die meisten haben Standorte in vielen Ländern, sind zu internationalen Firmen geworden, die den Kunstmarkt maßgeblich mitbestimmen. Zu einer eigenen Marke geworden sind, sagt Susanne Pfeffer vom Museum für Moderne Kunst in Frankfurt.
Ich denke, was sich verändert hat, ist, dass heutzutage halt Galerien wie so Branches sind, dass wenn ein Interessierter wirklich auch in Kunst investieren will, dann ist das für ihn eine Marke, zu einer bestimmten Galerie zu gehen, weil er dann denkt, okay, die haben aber nur gute Künstler und da habe ich mein Geld gut investiert.
Kunst ist für diese Sammler nur eines von vielen Möglichkeiten, ihr Geld zu investieren. Die, die dieses Geld für Kunst ausgeben, verfügen in der Regel über ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro aufwärts. Dafür kommen weltweit immerhin 480 Millionen Menschen in Frage. Ihre Zahl hat sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten verdoppelt. Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich stellt fest, dass dieser Kunstmarkt immer mehr auseinanderfällt.
Dass dieselben Kunden, die sich für Kunst interessieren, sich oft auch für Oldtimer interessieren, für alte Designermöbel interessieren, für besonders teure Weine interessieren. Und man sieht das schon so beim Programm vielleicht der großen Auktionshäuser auch, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass also diese strenge Trennung zwischen den einzelnen Bereichen nicht mehr so gehandhabt wird, dass es insgesamt etwas gibt, was man nennen könnte, den Markt für Luxusgüter. Und da ist Kunst sicher im Moment noch das Prominenteste, das Teuerste, das Glamouröseste. Aber da gibt es gewisse Verschiebungen. Und insofern könnte man also auch von einem Rollenwechsel sprechen, dass vielleicht die klassische Galerie eher auch ein Auslaufmodell ist.
Galerien ein Auslaufmodell? Ein großes Thema in der Branche, das auch der Kunstmarktreport aufgreift.
The number of gallery openings declining. I mean, it's quite one of the biggest things that comes out in the surveys and in interviews every year is a problem with access to financing. So galleries can't get banks to lend them money. They can't access inventory financing or any kind of financing from banks. They really struggle. And this is not just the primary market galleries. It's the antique dealers and decorative art dealers very much so as well. This is something that they always say every year, is that they continue to have problems with banks not lending them money.
Es machen weniger neue Galerien auf und einer der Hauptgründe dafür, das ist auch in den Umfragen zu spüren, ist der Zugang zum Geld. Galerien bekommen kein Geld von Banken geliehen, sie bekommen nicht einmal eine Finanzierung. Sie haben wirklich zu kämpfen. Und das betrifft nicht nur die Kunstgalerien, auch die Antike- und Kunstgewerbehändler, und das sagen sie uns schon seit Jahren, dass sie kein Geld von den Banken bekommen, sagt Claire McAndrew von der Beratungsfirma Art Economics. Von einem Galeriesterben ist allerorten die Rede, auch in Frankfurt. Jürgen Golz, Messedirektor der Discovery Art Fair in Frankfurt.
Die Galerien im Mittelklasse-Segment haben es immer schwerer, werden immer weniger. So, jetzt sage ich aber, das Schöne ist aber, es wachsen junge, engagierte Projekträume nach, wie zum Beispiel in Frankfurt der Mixer. Das ist schon eine ziemlich verrückte Sache, aber das ist toll. Das ist so ein bisschen abseits der üblichen Verkaufswege und Strategien, aber das ist gut. Weil die alten Wege, sehen wir, funktionieren so nicht mehr. Da findet ganz klar eine Marktbereinigung statt.
Barbara von Stechow gehört zu den etablierten Galeristinnen in Deutschland. Sie betreibt seit über 2 Jahrzehnten ein Haus im Frankfurter Westend, hat sich auf moderne, zeitgenössische Kunst spezialisiert.
Man muss einfach wissen, dass es heute sehr viel schwieriger ist, dass es viel mehr Konkurrenz gibt. Es gibt viel mehr Galerien, es gibt viel mehr Künstler. Es ist in irgendeiner Form einer bestimmten Spitze, es ist auch ein sehr lukratives Geschäft. Man muss aber einfach wirklich sich voll einsetzen. Also ich arbeite 7 Tage die Woche, manchmal 14 bis 16 Stunden am Tag. Das ist ein Fulltime-Job und das in meinem Alter. Das mache ich seit 25 Jahren. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich anstrengend. Und der Kunde, der möchte heute absolut betreut werden. Das heißt, es ist nicht so, dass er kommt und sagt, ich kaufe und Sie liefern an.
Wer seine Kunden gefunden hat, wer sie nach ihren Wünschen bedienen und betreuen kann, lebt mitunter gut in dieser Branche. Riskant bleibt das Geschäftsmodell vieler Galeristen aber dennoch, insbesondere bei den kleineren und mittleren Häusern.
It was very interesting finding in relation to that, that at the lowest end of the market, I think Noah mentioned this, that you know 64% of their sales were from their top 3 artists. I mean, that declines as the size of the gallery increase, but it shows what a risky position some of these, with the low performance of sales year on year, plus the dominance of and reliance on just a few artists, the kind of the risky position these galleries are in.
Es war sehr interessant, dass wir herausgefunden haben, dass fast zwei Drittel aller Verkäufe der kleineren Galerien sich auf die jeweiligen drei Top-Künstler konzentrieren. Das zeigt, wie riskant ihr Geschäftsmodell ist und erklärt die geringen Verkaufszahlen, sagte Claire McAndrew, als sie den Kunstmarktreport vorstellte. Fehlende Finanzierungen der Banken, wachsende Konkurrenz durch Kunstmessen und Online-Angebote, veränderte Kundenbedürfnisse. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum es die traditionellen Galerien schwer haben. Magnus Resch, Professor für Kunstökonomie an der Columbia University in New York, nennt noch einen weiteren Grund.
Die fehlende Transparenz, die im Kunstmarkt existiert, hält Kunden davon ab, Kunst zu kaufen. Es gibt nichts Schwierigeres heutzutage als ein Kunstwerk zu kaufen, weil wenn ich in eine Galerie gehe, muss ich erst durch einen, ich nenne es immer einen Beauty Contest durchlaufen, wo dann der Galerist aus seinem Kämmerchen kommt und mich mustert und dann entscheidet, ob er mir den Preis nennen will, weil der Preis ja nicht neben dem Werk angeschlagen ist. Wenn ich eine Uhr kaufen will, ein anderes Luxusgut, ist es doch viel einfacher. Da steht der Preis immer direkt neben dem Kunstwerk und ich weiß sofort, was vor mir ist.
Mangelnde Preistransparenz lautet der Vorwurf. Liefert der Kunstmarkt denn überhaupt nachvollziehbare Preise?
Da würde ich doch sagen, insgesamt eher nein. Man muss sehen, dass viele der Akteure jetzt gerade auch wieder, wenn wir den Bereich uns anschauen, wo es wirklich teuer wird, ja hier auch oft ganz andere Zwecke verfolgen, als gute Kunst zu kaufen oder sich explizit für die Kunst zu interessieren. Es geht um Investment, es geht darum, das Geld da anzulegen, wo man glaubt, dass es sozusagen sicher untergebracht ist oder Rendite bringt. Es geht aber sehr stark oft auch um statussymbolische Funktionen. Und der Kunstmarkt ist auf jeden Fall auch der Markt, der am ehesten dazu geeignet ist, dass Menschen, die ihren Reichtum zeigen wollen, dies auf eine Art tun können, die nicht unbedingt ihr Image beschädigt, sondern im Gegenteil sie selber als interessante, mutige, coole Persönlichkeiten zur Geltung bringt. Also es ist ein sehr stark statussymbolischer Markt und Preise sind sehr oft auch insofern mit einer demonstrativen Dimension verbunden und nicht so sehr nur Ausdruck einer Qualität der jeweiligen Kunst, die hier gekauft wird.
Sagt der Kunstwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Ulrich. Für Susanne Pfeffer gibt es durchaus einige nachvollziehbare Mechanismen, nach denen sich Preise auf dem Kunstmarkt bilden.
Also ich würde schon sagen, dass es intransparent ist, aber ich würde mal sagen, man kann das schon nachvollziehen, wie sich die Preise entwickeln. Also es hat natürlich damit zu tun, wie hoch die Nachfrage ist und was für eine Relevanz der künstlerischen Position auch zugerechnet wird. Und da kommen natürlich dann doch wieder auch die Medien, aber auch die Museen und Kunstvereine wieder mit ins Spiel, die natürlich auch dazu beitragen, inwieweit ein Künstler eigentlich eine auch gesellschaftliche Relevanz hat, die sich dann eventuell auch im Preis niederspiegeln kann.
Das bestätigt auch die Frankfurter Galeristin Barbara von Stecho und setzt bei der Preisfindung noch früher an.
Es kommt darauf an, wo haben die Studenten studiert, wo sind die Künstler, welche Meisterschüler waren sie, welchen Weg sind sie gegangen, wo habe ich sie entdeckt, welche Gemeinschaftsausstellungen haben sie gemacht, wie kann man ein Künstler ganz vorsichtig, ist wie ein Pflänzchen, wissen Sie, was man einpflanzt, das muss erstmal sich entwickeln und so müssen auch die Preise ganz langsam sich entwickeln und wir müssen auch wirklich schauen, wie werden sie auch eben akzeptiert.
Diese Preisfindung ist bei den kleinen oder mittleren Galerien also ein feines, genau austariertes Spiel. Auch für den Direktor der Discovery Art Fair, Jürgen Golz, lassen sich Preise einigermaßen logisch herleiten.
Ein Künstler hat in der Regel ein Diplom, also ein Studium. Was würde so ein diplomierter Mensch in der Industrie verdienen? Der muss sein Atelier unterhalten, der muss auch mal zur Fortbildung, der muss auch mal Urlaub machen. So, also wie viel muss, wenn der, sagen wir mal, zwei Bilder im Monat malt? Wie viel muss dieses Bild kosten, damit er davon einigermaßen leben kann? Ja, und da landen wir bei Größenordnung so zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Das eigentlich, weil im Output von zwei Stück pro Monat, die dann auch verkauft werden, davon gehen wir aus, ist das die Größenordnung. Also eine ganz andere Form der Preisfindung. Das ist weit entfernt von Spekulation. Das ist einfach ein fairer Preis Naja, das kann jeder nachvollziehen.
Bei den Top-Galerien sieht das anders aus. Da kommen oft noch die Auktionshäuser mit ins Spiel. Mehr dazu später im Interview mit Deutschlands bekanntestem Auktionator. Wie kommen die Preise an der Spitze zustande? Professor Magnus Resch.
Die Preisgestaltung im Kunstmarkt ist absoluter Schwachsinn. Die Preise entstehen ausschließlich dadurch, indem Top-Galerien sagen, okay, wir stellen jetzt diesen Künstler aus und so wird dann ein Preis veranschlagt. Der Preis hat nichts mit der eigentlichen Leistung zu tun, weil wir im Kunstmarkt, weil es keine objektiven Kriterien gibt, die definieren, das ist gute Kunst und das ist schlechte Kunst.
Ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang den Exzess, die Spekulationswut veranschaulicht, ist Thomas Schütte, einer der bekanntesten deutschen Gegenwartskünstler, ein Bildhauer. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagte er:
Die Skulpturen sind ursprünglich für 150.000 D-Mark verkauft worden. Heute kosten sie das 20-fache. Da muss ich immer schmunzeln. Die Auktionshäuser sagen dabei auch nicht, wo sie die Arbeit herhaben und wo sie hingeht. Erinnert an Hehlerei. Wenn sich ein Preis verdoppelt, ist das schon ziemlich schräg. Wenn er sich aber verfünfzigfacht, kann man das nur noch humoristisch sehen.
Das kann Magnus Resch bestätigen, der mit seinen Studenten in New York 3 Jahre lang untersucht hat, was den Erfolg eines Künstlers, also auch den ökonomischen, ausmacht.
Das Resultat ist überraschend. Wir konnten feststellen, dass der Erfolg eines Künstlers nicht von dem eigentlichen Kunstwerk abhängt, also von dem, was er macht, wie er malt, ob er abstrakt malt, poppert oder und so weiter, sondern der Erfolg eines Künstlers hängt ausschließlich davon ab, wen er kennt. Also das Netzwerk ist viel entscheidender als die eigentliche Kunst, die produziert wird.
Dieses Netzwerk, egal wer darin verwoben ist, Künstler, Galeristen, Gutachter oder Auktionatoren, ist nicht nur für den Preis maßgeblich. Es beschränkt den Markt auch in anderer Hinsicht, sagt Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich.
Wenn wir nochmal auf das zurückkommen, was wir gerade besprochen haben, nämlich dass der Kunstmarkt jetzt doch auch nach dem Prinzip funktioniert, the winner takes it all, bedeutet das doch wiederum, dass nur relativ wenige Gattungen von Kunst, die aktuell entstehen, überhaupt eine Chance haben, eine breite Aufmerksamkeit zu bekommen und als wertvoll zu gelten, dass natürlich hier auch der Kunstmarkt normierend wirkt, dass junge Künstlerinnen und Künstler sich an dem orientieren, was heute Erfolg hat und dass hier vielleicht ein gewisser neuer Mainstream entsteht und viele andere Formen, die grundsätzlich genauso möglich wären und vielleicht sogar auch mindestens so interessant wären, wie das, was aktuell Erfolg hat, eher ins Hintertreffen gelangen und vielleicht sogar ganz verschwinden.
HR Info Wirtschaft.
Der Kunstmarkt ist unser Thema in HR Info Wirtschaft. Kunst kaufen kann man nicht nur in Galerien oder auf Messen. Kunst kann man auch ersteigern in einem Auktionshaus. Dabei ist der Auktionator eine Art Makler, ein Vermittler, der sowohl die Interessen des Verkäufers als auch die des Käufers im Blick behalten muss und von beiden eine Provision bekommt. Zum Teil besitzen Auktionshäuser auch Galerien oder treten selbst als Galeristen auf. Ursprünglich waren sie eher Konkurrenten und keine Partner. Robert Ketterer betreibt das umsatzstärkste Auktionshaus Deutschlands. Er stammt aus einem Kunstclan. Zu den Auktionen von Ketterers Onkel kam einst der US-Milliardär David Rockefeller angereist. Sein Vater gründete das Münchner Auktionshaus Ketterer. Robert Ketterer habe ich gefragt, der Kunstmarkt konzentriert sich immer mehr auf die Spitze. Für das mittlere und das untere Preissegment wird es enger. Ist das auch bei den Auktionen spürbar?
Ja, das ist ganz deutlich. Also gerade wenn man zum Beispiel nach London oder New York schaut, da ist zum Beispiel die zeitgenössische Kunst, die macht ja deutlich mehr als 1 Milliarde Umsatz und davon die Hälfte mit 20 Künstlern.
Was war das teuerste Werk, das Sie bislang versteigert haben?
Das war eine Arbeit von Pechstein für 3,5 Millionen Euro, ein Gemälde. Das war auch der Weltrekordpreis dafür. Also ein deutscher Expressionist, aber wir haben auch schon für eine Arbeit von Shiraga, Kazuo Shiraga, ein Japaner, auch schon jenseits der 3 Millionen erzielt. Das ist in Deutschland relativ selten, aber wir schaffen es dann doch immer wieder ganz gut.
Wie fühlt sich das für Sie an? Ist das was Besonderes oder ist es einfach nur Business as usual?
Naja, das ist natürlich schon, also gerade für deutsche Auktionshäuser ist ein Millionenobjekt schon, ist schon eher die Ausnahme, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel im Frühjahr hatten wir von Kandinsky ein Gemälde für 2,5 Millionen, was auch zugleich der höchste Zuschlag im deutschsprachigen Raum war. Also daran sieht man schon, wie die Verhältnisse im Markt sind. Aber natürlich für jeden Auktionator, für jeden Händler ist natürlich die Spitzenkunst zu handeln immer das Allerbesonderste. Das heißt aber nicht, dass wir die restliche Kunst vernachlässigen. Das auf keinen Fall.
Wie entstehen überhaupt die Preise im Markt, indem Sie Galerien festlegen und anschließend bei Auktionen sogar noch weiter steigen? Wie funktioniert dieses Preisfindungssystem im Markt?
Also zuallererst gibt es natürlich die Galerie, die einen Künstler bekannt macht. Also das ist der Primärmarkt. Der Künstler ist noch nicht bekannt. Die Galerie zeigt ihn immer wieder über Jahre, dass sich da ein Markt entsteht. Und sobald dieser Markt entstanden ist, dann kommen die Auktionshäuser ins Spiel, dass sie dann diesen Künstler auch in die Auktion aufnehmen und dann der Markt darüber entscheidet, wie hoch das Objekt dann in der Auktion verkauft wird.
Sind Sie also Konkurrenten und im Prinzip aber auch im selben Boot, die Galerien und die Auktionatoren?
Ja, also genau genommen mögen die Galerien die Auktionatoren nicht so gerne, weil wenn eine Galerie einen Künstler verkauft hat, der jetzt noch nicht so einen großen Markt hat und der Käufer sich dann doch wieder entscheidet, es weiterzugeben, dann geht er meist zur Auktion und kriegt deutlich weniger Geld. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Künstler bei Galerien, die schon so ein gutes Standing haben, schon so einen großen Markt haben, dass wenn man damit zu einem Auktionshaus geht, kriegt man oft sogar deutlich mehr Geld, als die Galerie für diesen Künstler verlangt. Also wir sind deswegen gerade bei den Galerien nicht so wahnsinnig gern gesehen.
Sind hohe Preise im Kunstmarkt denn ein Garant für Qualität?
Nein, überhaupt nicht. Das hat wie bei allen anderen Märkten auch viel mit Marketing zu tun, aber auch schon mit Qualität. Wissen Sie, es sind nicht nur die Galerien und die Auktionshäuser, die die Märkte bestimmen, es sind auch die Museen. Die Museen haben hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wen zeigen sie? Warum zeigen sie diese Leute? Was zeigen sie von den Leuten? Und daran orientiert man sich schon auch immer, weil die Museen haben kein finanzielles Interesse. Die schauen wirklich nur auf die Qualität. Und am Schluss ist es eine Mischung zwischen Museen, zwischen Galerien und Auktionen und natürlich auch die Kunstmessen, darf man auch nicht vergessen. Was wird auf der Art Basel gezeigt? Welche Künstler, welche Richtungen sind dort zu sehen? Das sind marktbestimmende Punkte, die ganz, ganz wichtig sind.
Hat Qualität also einen Preis oder ist es dann doch letzten Endes ein Stück weit auch willkürlich?
Naja, der Preis steigt natürlich mit dem reduzierten Angebot. Es gibt Künstler, die produzieren sehr, sehr viel. Also da sind auch dann die Preise unter Umständen gar nicht so hoch. Aber zum Beispiel ein Jeff Koons versteht es eben sehr, sehr gut, seine Kunst auch in den Markt zu bringen. Auch ein Gerhard Richter beispielsweise. Der Gerhard Richter ist jetzt kein Künstler, der sehr viel arbeitet, ganz im Gegenteil. Und wenn er was verkauft, dann in erster Linie in Museen oder private Sammler, wo er weiß, das kommt nicht gleich wieder auf den Markt. Und dadurch gibt es eine Verknappung, was am Schluss dann, wenn die Qualität gut genug ist, auch den Preis steigen lässt.
Früher waren Auktionen auf das Frühjahr und den Herbst beschränkt. Heute gibt es ja über Online-Aktionen eigentlich keine Beschränkung mehr. Nutzt oder schadet das Ihrem Geschäft?
Das nutzt dem Geschäft. Momentan nutzt es einem Preissegment unter 10.000 Euro, weil unter 10.000 Euro, das ist eine Preisgrößenordnung, wo die Margen natürlich nicht so hoch sind, dass sie die hohen Katalogkosten und Produktionskosten eben rechtfertigen. Und deswegen ist es ein Markt, der droht wegzubrechen. Aber gerade das Internet ist eben da ein wunderbares Medium, diesen Markt wieder aufzunehmen. Und man kann, das darf man nicht vergessen, was Sie gerade gesagt haben, diese Häufigkeit der Auktionen, die Umschlaggeschwindigkeit erhöht sich. Und das ist gerade für den gesamten Markt sehr, sehr wichtig.
Sagt Robert Ketterer, Kunstauktionator aus München. Der Kunstmarkt wird durch die Großen dominiert, Galerien, bekannte Künstler, Auktionshäuser, Museen. Sie bestimmen die Preise und die Trends. Wohin geht die Reise auf diesem Markt? Wird er sich weiterentwickeln? Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich.
Ich glaube eher, dass sich natürlich diese Märkte verändern, dass es neue Objekte gibt, die das Interesse finden, die besonders teuer sind und dass das nicht unbedingt immer Kunst sein muss, vor allem nicht Kunst, wie wir sie so im westlichen Sinne in den letzten Jahrhunderten gekannt haben, dass hier also die Grenzen noch sehr viel fließender werden und sich vielleicht wirklich viel mehr Geld in andere Felder dann auch noch begeben wird. Das kann wiederum zur Folge haben, dass neue Freiräume entstehen. Im Moment scheint es mir schon so zu sein, dass die Aufmerksamkeit sich sehr stark richtet im Kunstmarkt eben auf diese wenigen Global Player, die hier die Trends setzen. Wenn sich da das globale Interesse etwas wegverlagert von der Kunst, dann gibt es auch wieder eher die Chance, dass man sich rückbesinnt vielleicht auf das, was Kunst noch kann, außer dass sie ein Statussymbol oder eine Geldanlage ist.
Professor Magnus Resch von der Columbia University in New York setzt dagegen voll auf den laufenden Trend.
Die Kunstwelt an der Spitze wird immer relevanter werden, wird sich immer weiter zuspitzen, Preise werden noch höher werden. Wir werden in unserer Lebenszeit werden wir noch das 1 Milliarde teure Kunstwerk erleben. Im unteren Segment wird es weiterhin extrem schwierig bleiben. Wir werden weniger Galerien haben und hoffentlich auch weniger Künstler.
Nur etwa 4% aller Künstler können Schätzungen zufolge von ihrer Arbeit leben. Das Angebot an Kunst ist schier unendlich, sagt Discovery Art Fair Direktor Jürgen Golz.
Ja, es ist sehr viel Kunst auf dem Markt. Und das Selbstverständnis eines Künstlers hat sich ja auch geändert. Während es waren Auftragsarbeiten. Aber heute kommt auch noch so eine Form von Selbstverwirklichung dazu. Auch möglicherweise da einen Sinn des eigenen Lebens drin finden. Auch so eine Sehnsucht nach irgendwas Metaphysischem. Und ja, es wird sehr viel Kunst angeboten.
Das Angebot ist riesig, aber es wird weniger verkauft. Die Preise steigen, Galerien sterben und wenige geben den Takt vor, die Trends, die Preise. Der Kunstmarkt, unser Thema in hr-info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hr-info-radio.de.